Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, ich freue mich auf Christian Stückel, der Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele und Intendant des Münchner Volkstheaters, ist mir jetzt aus der bayerischen Landeshauptstadt zugeschaltet. Hallo nach München.
Guten Morgen.
Herr Stückel, vielleicht die wichtigste Frage vorneweg. Sind in Oberammergau schon die ersten Testrunden mit einem E-Roller gedreht worden?
Nein, wir sind gerade wirklich heftig am Überlegen, wie wir es machen. Also wir brauchen Ladestationen und alles Mögliche, ja, um Jesus mit dem E-Scooter auszustatten.
Ja, vielleicht kurz zur Aufklärung. Die Tierrechtsorganisation PETA hat gerade gefordert, bei den Passionsspielen im kommenden Jahr auf Tiere zu verzichten. Jesus soll eben lieber mit dem E-Roller nach Jerusalem reisen. Wäre das denn für Sie vorstellbar?
Ich glaube, unser Esel wird sich beschweren. Er macht das, glaube ich, ganz gern. Es wäre nicht vorstellbar. Es ist einfach, das ist ein bekanntes und klares Bild, dass Jesus auf dem Esel einreitet. Und das ist bei uns im Passionstheater der Weg, den er zurücklegen muss, der ist etwa 15 Meter. Und unsere beiden Jesus-Darsteller sind, glaube ich, nicht so schwer, dass er das nicht machen könnte.
Aber Sie sind ja normalerweise Veränderungen durchaus sehr aufgeschlossen.
Ja. Ja, aber ich kriege das Bild nicht mehr in den Kopf rein, als dass Jesus dann plötzlich mit dem E-Scooter daherkommt.
Wir werden heute Vormittag über die anderen Veränderungen sprechen, für die Sie in den letzten 30 Jahren bei den Oberammergauer Passionsspielen gesorgt haben und wie schwierig es vielleicht manchmal auch dabei ist, allen gerecht zu werden. Herr Stückel, wenn Sie auf Reisen sind, wie erklären Sie Menschen, die vielleicht noch nichts von dieser besonderen Tradition gehört haben, was die Passionsspiele sind?
Naja, das ist gar nicht so leicht zu erklären, weil erst einmal ist es eine Tradition, die bei uns im Dorf seit fast 400 Jahren gepflegt wird. Also ein Stück, das entstanden ist 1634, als die Menschen noch nicht wussten, dass das Pest keine Strafe Gottes ist und sie glaubten, dass sie Gott besänftigen müssen. Und dann hat man geschworen, also alle 10 Jahre spielt man das. Und das treiben wir jetzt wirklich seit fast 400 Jahren. Und ist ein Stück über die letzten Tage Jesus, über die Passion Jesus. Und das spielt ein Dorf mit, ein ganzes Dorf. Also es gibt sogar ein Spielrecht. Also da ist dann am Ende über 2500 Menschen dabei beim nächsten Mal. Also schwer zu erklären, es ist sicherlich unser größter sozialer Event. Es ist ein Ausnahmezustand für unser Dorf. Ein Jahr lassen sich alle dort die Haare und die Bärte wachsen. Also man könnte, glaube ich, eine Stunde darüber erzählen.
Nächstes Jahr ist es wieder soweit. Ich würde gern was über diesen Ausnahmezustand wissen, wenn Sie sagen, großer sozialer Event. Wie ist denn die Atmosphäre im Dorf, wenn dann eben auch Menschen aus aller Welt kommen, um dieses Ereignis zu erleben?
Ja, also wir sind letztlich, sagen wir, 5000 Einwohner Dorf am Rande der Alpen und da ist eigentlich sonst recht geruhsam. Wir haben zwar natürlich auch viel Tourismus in den Jahren dazwischen, so wie in ganz Bayern, ganz in der Nähe sind die bekannten Klöster, ist Zugspitze, aber das Passionsjahr setzt irgendwie alles außer Rand und Band und das geht eigentlich schon sehr lange. Also 1880 kam Thomas Cook nach Oberammergau und hat das Passionsspiel entdeckt. Schon damals hat er erste Marketingaktionen gemacht und hat den englischen Markt für uns aufgeöffnet. Er hat damals gefordert eigentlich mehr oder weniger, dass wir ein großes Theater bauen. Wir haben damals ein Theater gebaut, das Dorf zweimal fasste, also mit 5000 Sitzplätzen. Alle 10 Jahre kommen wir wirklich aus Amerika, aus Südafrika, aus Deutschland, aus England, aus den skandinavischen Ländern, kommen unglaublich viele Menschen nach Oberammergau. Jeden Tag 5000. Wir spielen 5-mal in der Woche, 100 Aufführungen. Also sind fast 500.000 Zuschauer im Passionsspiel. Und das, das Dorf tickt dann in diesem Jahr völlig anders.
Wie lange geht denn da eigentlich die Vorbereitung? Also, wenn dieses Ereignis alle 10 Jahre stattfindet?
Ja, das Leitungsteam wird meistens so 4-5 Jahre vorher gewählt. Und natürlich ist man, also ich mache das jetzt schon seit 1990 und ich bin eigentlich immer in der Sache drin. Aber so die letzten 2,5 Jahre, da fängt man dann an, Bühnenbilder zu entwerfen, Kostüme zu entwerfen, am Text zu arbeiten. Und 1,5 Jahre vorher werden dann die Darsteller bestimmt. Und jetzt im Dezember fange ich zu proben an, ein halbes Jahr lang, bis dann im Mai am 16. Mai die Premiere ist. Also 2,5 Jahre ist das schon sehr intensive Zeit.
Und Sie sagen, das ganze Dorf ist da beschäftigt. Wie schafft das denn das Dorf? Ich meine, die Menschen gehen ja auch ganz normalen Berufen nach.
Ja, alle, die mitspielen, sind Amateure. Die nicht wirklich Amateure sind. Bei uns im Dorf ist in fast jeder Familie spielt jemand Theater. Das ist also natürlich auch aus dieser Tradition gewachsen. Also mein Großvater war der hohe Priester Kaiphas. Mein Vater war hoher Priester Kaiphas. Als Kind dachte ich schon immer, es ist ein Erdbauernhof. Ich werde später auch mal hoher Priester Kaiphas, kam dann anders. Aber das wächst so jeder hinein und das ist schon spannend, wie also auch Studenten versuchen dann ihre Semester so zu legen, dass sie es irgendwie gut hinkriegen, dass manche sagen, sie können nur am Abend mitspielen, weil sie am Tag über arbeiten müssen. Also die Aufführungsdauer dauert 2,5 Stunden am Nachmittag und 2,5 Stunden am Abend. Also die können sich dann einteilen, auch nur am Abend zu spielen. Aber jeder versucht irgendwie mit dabei zu sein. Und das wirklich also durch alle Generationen.
Wenn Sie sagen, das Miteinander in Oberammergau ist dadurch auch irgendwie anders, weil man eben so ein großes gemeinsames Projekt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir streiten auch sehr viel über dieses Projekt. Das ist also, das gibt da sehr viele Auseinandersetzungen. Es gibt Eifersüchteleien, aber es gibt natürlich trotzdem auch dieser Zusammenhalt, der da entsteht, dass alle Generationen irgendwie für ein halbes Jahr proben und dann für ein halbes Jahr Aufführung irgendwie fest verschweißt sind miteinander, in den Garderoben sitzen, miteinander auf der Bühne stehen. Und das ist wirklich so generationenübergreifend, dass also für einen 15-jährigen Oberammergau gar nicht komisch ist, zu einem 70-jährigen Du zu sagen, also in Du duzen, weil man sich kennt. Und das ist wirklich so, das hält das Dorf zusammen, führt aber natürlich auch zu Streitigkeiten.
Wenn Sie gerade diese Eifersüchteleien da ansprechen, ich kann mir vorstellen, dass es einige Rollen gibt, die möglicherweise besonders beliebt sind. Ist das so?
Ja, es gibt natürlich Jesus zu spielen ist... Jesus zu spielen ist wirklich eine Ehre. Wer den kriegt, da fiebert jeder hin. Wer bekommt es? Bei uns sind die 20 großen Hauptrollen doppelt besetzt, gleichberechtigt doppelt besetzt. Also das heißt, es gibt 2 Jesus-Darsteller und wer die Premiere spielt, wird übers Los entschieden. Aber die 2, die Jesus werden, die stehen schon besonders da. Aber dann gibt es natürlich ganz beliebte Rollen. So ist zum Beispiel für junge Leute Johannes oder für gute Schauspieler der Judas, ist eine ganz begehrte Rolle, Kaiphas oder Pilatus. Also es gibt wirklich beliebte Rollen und bei den Frauen ist es sogar, gibt es ja nur 2, Maria und Maria Magdalena, die sind natürlich doppelt begehrt.
Wie läuft denn das Casting im Dorf dann ab? Also wie entscheiden Sie, wer jetzt die Rolle bekommt?
Ja, eigentlich laufe ich mein ganzes Leben mit Castingblick durchs Dorf. Also ich gehe wirklich durch die Kneipen. Ich rede Jugendliche ab mitten auf der Straße an, wenn ich das Gefühl habe, der oder die haben eine gute Ausstrahlung. Ich mache aber auch in den Jahren, also ich bin eigentlich Intendant in München, habe dort mein Theater und mache aber jedes Jahr auch in Oberammergau Theater. Ich versuche den Nachwuchs zu schulen, ich versuche Nachwuchsarbeit zu machen und am Ende muss ich mir immer dann für den richtigen Jesus und dann von den beiden Jesus-Darstellern ausgehend für alle anderen Rollen entscheiden. Das ist schwer zu erklären, geht intuitiv manchmal, dass man einfach sagt, so, ich weiß ganz genau, schon 4 Jahre vorher, wer wird mein Jesus und dann geht es halt los, wer ist der Johannes dazu, wer ist Petrus, wer ist Judas und die anderen. Das ist schwer zu erklären, aber es geht natürlich über die Ausbildung und über die Vorbereitungsarbeiten und natürlich du musst eigentlich ständig die Augen offen haben, weil durch den Rhythmus, wir spielen ja alle 10 Jahre, musst du immer wieder versuchen, die nächste Generation mit hineinzunehmen. Ich habe das mal den jüngsten Jesus-Darsteller mit 22, 23 und einen sehr jungen Judas mit 19. Also ich habe wirklich versucht, ich muss da immer wieder versuchen, also die Jugend ins Spiel mit hineinzunehmen.
Und an ihrer Entscheidung wird dann auch nicht gerüttelt?
Ja, ich habe mir das auch erkämpfen müssen. Also wie ich das erste Mal Passionsspielleiter war 1990, da durfte ich alle Rollen besetzen, nur die 20 Hauptrollen nicht. Die hat der Gemeinderat besetzt. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht die wichtigsten Rollen besetzen. Der Gemeinderat, der einfach aus politischen Erwägungen Rollen verteilt und nicht aus künstlerischen. Und ich habe dann lange gekämpft, dass ich dann, und seit dem letzten Passionsspiel 2010 habe ich das an mich gezogen und jetzt darf es ich machen. Und natürlich gibt es da einfach Süchteleien und natürlich natürlich gibt es da auch Sachen, da weiß der Gemeinderat schon vorher, dass, oh Gott, jetzt kommt, jetzt entscheidet er sich für den oder für die. Und ja, da gibt es schon Auseinandersetzungen.
Sie sind ja aufgewachsen im Wirtshaus Ihrer Eltern. Wahrscheinlich ein guter Ort, um Menschen zu studieren, was für die Bühne ja durchaus wichtig ist.
Ja, also bei uns, ich bin wirklich in einem richtigen oberbayerischen Wirtshaus aufgewachsen mit einem großen Stammtisch. Bei uns am Stammtisch wurde immer über die Passionsspiele diskutiert. Ich saß als Zwölfjähriger am Stammtisch. Mein Großvater war am Stammtisch. Ich bin eigentlich schon ganz früh in die Geschichte total hineingewachsen. Darüber hinaus haben mein Großvater auch große Rollen in meinem Passionsspiel gespielt. Also da so viel Trubel war, saß mein Vater immer auf der Toilette und hat dann Passionstexte auch aus der Toilette rausgehört, wenn er seinen Text gelernt hat. Also man war eigentlich ständig mit dem Passionsspiel umgeben.
Ihr Vater war, glaube ich, auch mal der Judas und da war Ihre Mutter ganz froh, weil er deshalb immer eher zu Hause sein konnte, ne?
Ja, Judas hängt sich im zweiten Drittel auf und von daher war er dann schneller zu Hause und konnte wieder schneller kochen.
War das eigentlich für Sie mal eine Option, das Wirtshaus zu übernehmen?
Ich habe das als Kind sehr geliebt, also wirklich in einem Wirtshaus aufzuwachsen. Also ich fand, über den langweiligsten Monat des Jahres war der November, wenn wir geschlossen hatten. Ich habe es wirklich geliebt, am Stammtisch zu sitzen, Gäste aus allen Ländern eigentlich kennenzulernen. Ich hatte ganz früh einen Jungen aus einer deutschen Familie, der adoptiert war, der aus Amerika immer nach Oberammergau in Besuch kam und war da ganz früh mit einem Schwarzen befreundet. Das war total spannend. Also ich mochte es total. Aber letztlich wusste ich, glaube ich, mit 15 schon, dass es mich extrem zum Passionsspiel zieht. Und irgendwie habe ich mit 15 begonnen, meine eigene Theatergruppe aufzubauen und wollte eigentlich schon ganz früh Passionsspielleiter werden.
Was war das, was Sie da so hingezogen hat?
Man konnte es nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, wie jedes andere Kind mit 7 Jahren ins Passionstheater mitgenommen worden, 1970. Ich war da 7, 8 Jahre alt und mich hat damals überhaupt keine Theologie oder irgendwas interessiert. Mir bloß interessiert, wie funktioniert das, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird, wie geht das mit den Nägeln, wie wird das Blut hingemalt. Es gibt Wiener Würstel in der Kantine. Also ich war irgendwie völlig, völlig angetan. Ich hatte als Kind den Beinamen Bühnenschreck. Ich kann mich nicht erinnern, dass der zweiten Grundschulklasse war, sondern ich war immer im Passionstheater. Warum es ausgerechnet mich da so hingezogen hat, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht war es Elternhaut, vielleicht waren es einfach bestimmte Sensoren in meinem Kopf, die halt aufs Theater angesprungen sind.
Ja, es scheint ja dieser Theaterzauber gewesen zu sein, ne? Wenn Sie das so beschreiben, was Sie da in und um die Kulissen fasziniert hat.
Ich war wirklich von in der Früh bis abends draußen. Ich habe mich selber in Kostüme reingesteckt und bin plötzlich in Bildern aufgetaucht, wo ich gar nicht hingehört habe. Mir hat das total angezogen. Also ich war wirklich als kleiner Junge total draußen. Und dann gab es bei uns in den 70er Jahren große Auseinandersetzungen um den Text, um die richtige Form des Passionsspiels. Sehr viele junge Leute sind irgendwie ausgestiegen und haben keine Lust mehr gehabt. Und dann hat man 77 eine Reformprobe gemacht, da war ich mal so 15 Jahre alt und da habe ich mich schon selber zum Regieassistenten des Regisseurs gemacht. Ich glaube, er hat es nicht so gesehen, ich glaube, ich bin ihm eher auf die Nerven gegangen, aber ich war ständig im Theater und mir hat das völlig fasziniert, wie man dann mit Texten arbeiten kann, wie so Bilder entstehen, wie dann plötzlich aus ganz normalen Menschen, die du sonst von der Straße kennst, irgendwie Figuren werden. Also mir hat das total fasziniert.
War das damals für eine Auseinandersetzung? Warum wurde da so gestritten?
Ja, das Passionsspiel, wir haben das eigentlich durch alle Jahrhunderte durchgetragen. Es ist insgesamt nur zweimal ausgefallen, 1770, da hat der bayerische Kurfürst alle geistlichen Schauspiele verboten. Angeblich waren das richtige Jahrmarktsevents. Also wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie 1770 das Spiel über die Bühne ging. Es sind uns noch alte Metzgerrechnungen erhalten und im Regiebuch steht drin, bei der Verzweiflung und wenn Judas sich aufgehängt werden, von den höllischen Geistern die Gedärme aus dem Leib gerissen. Also da kommen wahrscheinlich die Metzgerrechnungen her. Und dann im 19. Jahrhundert wird das plötzlich zu so einem Massenphänomen über Thomas Cook und 1930 war Hitler da. Und Hitler fand es wahnsinnig faszinierend, es war, was spannend war, zwei Plätze neben ihm saß Sartre und der fand es auch spannend, also auch ganz anderen Erwägungen. Simone de Beauvoir saß auch mit drin und Hitler hat aber das für reichswichtig erklärt und hat gesagt, also, und die Oberammerger haben sich da schon ganz schön einfangen lassen und haben sich also quasi auch zum Antisemitismus treiben lassen, zum Antisemitismus, der im, in den Evangelien ja auch grundsätzlich schon vorhanden ist und haben sich da wohlgefühlt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Nazi-Zeit wollte sich niemand mehr damit auseinandersetzen. Und das hat dazu geführt, dass im Dorf brüchig wurde. Es gab dann welche, die gesagt haben, wir müssen uns endlich mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Und es gab andere, die gesagt haben, wir spielen doch nur das Evangelium und wir machen doch nichts verkehrt und wir wollen nichts verändern, wir wollen keine Veränderung. Und das hat zur totalen Stagnation geführt, die dann in den 70er Jahren richtig ausgebrochen ist.
Die antisemitischen Stellen wurden ja dann tatsächlich auch entfernt.
Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht, weil da steckt schon in den Evangelien steckt schon ein struktureller Antisemitismus drin. Also wenn man mal unabhängig von der Shoah schon beobachtet, wie im 19. Jahrhundert die Juden für den Tod Jesus verantwortlich gemacht worden, aber nicht Einzelne, sondern das ganze jüdische Volk. Und dieser strukturelle Antisemitismus, der ist gar nicht leicht rauszubringen. Und der steckt in einer Besonderheit des Passionsspiels. Bei uns werden lebende Bilder gezeigt aus dem Alten Testament. Da steckt der Antisemitismus und der ging sogar bis in die Kostüme hinein. So wurde zum Beispiel Judas immer gelb gekleidet bei uns im Passionsspiel. Und wie ich das übernommen habe, war das für mich eines der wichtigsten Momente, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und auf der anderen Seite aber wirklich auch mit diesem strukturellen Antisemitismus, der drin steht, Antijudaismus und da wirklich in den Kostümen, in den Haltungen und in allen, auch in den Texten, das irgendwie davon zu reinigen.
Mein Gast Christian Stückel ist mit 24 Jahren zum Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele gewählt worden. Sie haben gerade schon beschrieben, das war ja auch Ihr großer Traum. Wie ist der damals dann wahr geworden?
Ja, es war bei uns eben 1977 die große Auseinandersetzung. Dann hat man einen Reformversuch gemacht, der gescheitert ist. 80, 84 haben sich nochmal die Konservativen durchgesetzt. 84 hat man ein Zusatzspiel gemacht zum 350-jährigen Jubiläum. Und irgendwie dann in dieser Zeit ist es so gerade unter uns Jungen total ausgebrochen, dass wir gesagt haben, das geht so nicht weiter. Wir wollen Veränderungen. Es hat sich 100 Jahre kein Bühnenbild verändert. Es hat sich 100 Jahre kein Kostüm verändert, 70 Jahre kein Bühnenbild verändert. Der Text wurde eigentlich nicht mehr grundlegend bearbeitet seit 1850. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt was machen. Und irgendwie, ich war damals gerade frisch an den Münchner Kammerspielen als Regieassistent genommen worden, hatte meine eigene Theatergruppe. Und irgendwie habe ich gesagt, ich bin vielleicht jetzt noch zu jung, aber ich gehe jetzt in den Gemeinderat und will es werden. Und bin in den Gemeinderat rauf und habe gesagt, also ich möchte es werden, ich möchte Passionsspielleiter werden und bin dann mit 9-8 Stimmen gewählt worden. Also irgendwie hat der Gemeinderat doch gemerkt, wenn auch mit knapper Mehrheit, wenn jetzt nichts passiert, dann laufen uns die Jungen davon und bin ich mit ganz knapper Mehrheit gewählt worden.
Ich meine, da deutet sich ja tatsächlich schon an, alles was damit zu tun hat, ist ja auch ein relatives Politikum. Wie schwer ist es denn dann, Veränderungen durchzusetzen? Hatten Sie dann auch genügend Rückhalt?
Ja, es wurden 3 Abwahlversuche unternommen. Also 3-mal, es gab sogar einen Bürgerbegehren gegen mich, also wo der katholische Pfarrer Unterschriften sammeln ließ gegen mich und am 1800 Oberammergau unterschrieben. Und trotzdem, an dem Tag, wo der Bürgermeister den Abwahlversuch gemacht hat, standen 400 junge Leute vor dem Theater und haben mit Kerzen demonstriert. Also ich hatte einen richtigen Rückhalt unter den Jungen, aber auch unter mehreren Älteren. Und von daher ging es schon.
Welches waren denn dann die größten Veränderungen, die Sie vorangetrieben haben?
Ja, für mich war wirklich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, gab von 2 jüdischen Organisationen, von der Anti-Defamation League und von Jewish Committee aus Amerika, gab es Forderungskataloge. Die sind in Oberammergau immer so total negativ aufgenommen worden. Ich habe das sehr früh gelesen, habe meinen Großvater gefragt, was ist eigentlich antisemitisch schon mit 14? Und ich habe gemerkt, mein Großvater geht diesem Thema aus dem Weg. Und dann hat es mich noch mehr interessiert. Das war für mich wirklich einer der ganz wichtigen Punkte, erstmal den Antisemitismus aus dem Spiel rauszubringen. Es waren aber auch im Passionsspiel bestimmte Sachen. Also es gab zum Beispiel dieses Spielrecht, das war für Frauen, gab es ein anderes Spielrecht wie für Männer. Also das war alte Tradition, dass Frauen, die Maria oder Magdalena spielen wollten, unverheiratet sein mussten und verheiratete Frauen aus dem Passionsspiel ausgeschlossen waren. Damals gab es fast 15-jährigen Rechtsstreit, wo Oberammergauer Frauen vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht auf Gleichberechtigung geklagt haben. Ich habe es dann durchgesetzt, dass die erste verheiratete Frau Maria wurde, was im Dorf schon funktioniert hat, aber schwierig war. Ich habe auch den ersten evangelischen Hauptdarsteller in dem Jahr durchgesetzt, 1990. Das war einfach so eine katholische Tradition. Ich bin selber katholisch aufgewachsen, ich bin selber katholisch sozialisiert, aber ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wenn jemand gut Theater spielt, war es mir völlig egal, ob er katholisch, evangelisch oder sonst irgendwas war. Und ich habe dann den ersten evangelischen, da hat dann der katholische Pfarrer damals fast den Weltuntergang herbeikommen sehen. Und natürlich den Untergang der Passionsspiele. Und darüber hinaus war mir aber auch ganz schnell wichtig, die Jesusgeschichte anders zu erzählen. Also das war irgendwie salbadernd und der Jesus ganz weit von uns weg und man hat ihn überhaupt nicht verstanden. Und man dachte immer, was ist das für eine eitle Persönlichkeit auf der Bühne? Und der vierte Punkt war dann, endlich mal neue Kostüme, endlich mal Luft in die Mottenkiste. Und also es war am Anfang wirklich viel vorgenommen und nicht alles durchgesetzt.
Sie werden ja auch immer mal wieder als Rebell beschrieben. Sehen Sie sich selbst so?
Nee. Ich bin in manche Sachen auch richtig reingestolpert. Also zufällig zur gleichen Zeit, wo drei Oberammergauer Frauen gesagt haben, wir wollen jetzt endlich Gleichberechtigung, kam halt ich daher und ich wollte es auch. Ich habe es nicht verstanden. Mein Großvater sollte 1950 Jesus werden. Er durfte es nicht werden, weil er mit der evangelischen Frau verheiratet war. Für mich war das schon als Kind ganz komisch, weil man dachte, ich suche mir doch keine Freunde nach Religion aus. Entweder ich mag jemand oder ich mag jemand nicht. Und das ist mir völlig egal, was aus welcher. Das war natürlich nicht für alle Oberammergauer und nicht für die Geistlichkeit nicht einfach zu sagen, jetzt müssen wir auf so geliebte Traditionen verzichten. Aber ich habe es nicht als Rebellion gemacht, sondern weil es für mich ganz logisch war.
Aber wenn es da so einen Widerstand gegeben hat und möglicherweise ja immer mal wieder gibt, wie gehen Sie dann damit um? Wie lösen Sie den auf?
Ja, manchmal löst sich's von selber. Ich habe, wie 1990, ich wurde wirklich vom Pfarrer vorgeladen, weil ich einen evangelischen zum Hauptdarsteller gemacht habe. Dann war ich so, ja, ich war so erzürnt darüber, weil man dachte, der spielt gut Theater und was soll das? Und dann bin ich im Gemeinderat drauf und habe gesagt, die politische Gemeinde ist der Träger der Passionsspiele, nicht die Kirchengemeinde, die politische. Und wir haben Religionsfreiheit in diesem Land. Und der Gemeinderat hat dann beschließen müssen, wir haben Religionsfreiheit. Das hat seither dürfen auch mitspielen, die aus der Kirche ausgetreten sind und die Muslime. Und plötzlich kamen auch junge Oberammergauer mit türkischem Hintergrund und haben gesagt, ich habe auch Lust zum Theater spielen. Jetzt, mittlerweile 2020, haben wir die ersten zwei Hauptdarsteller auf der Bühne, die einen muslimischen Hintergrund und einen türkischen Hintergrund haben, aber auch junge Oberammergauer sind. Und natürlich, manchmal kommen die Sachen einfach daher, weil sie daherkommen müssen.
Wenn Sie gerade die beiden Darsteller muslimischen Glaubens ansprechen, das wird ja im Augenblick auch wieder thematisiert und darüber wird berichtet. Nervt Sie das manchmal auch, weil für Sie das eigentlich, wie Sie ja gerade beschrieben haben, selbstverständlich ist?
Ja, was heißt nervt mich? Oberammergau ist in dem Fall auch nicht besser wie andere Teile Deutschlands, wo man halt einfach merkt, es gibt gewisse Ängste vor dem Islam-Ersatz. Die Islamisierung des Abendlandes lässt sich dann natürlich auch aufs Passionsspiel anwenden, den höre ich dann auch. Und ich denke mal, was habt ihr für schlechtes Selbstbewusstsein? Mir kann meinen Glauben niemand wegnehmen. Ich merke irgendwie so, gerade bei den jungen Oberammergauer Türken, also was für mich seien es keine Türken, sind immer schon da gewesen, seit ich mehr oder weniger denken kann. Die sind ja nicht in der Türkei aufgewachsen, sondern die sind schon in Oberammergau geboren, die Darsteller. Und die wollen dazugehören. Und wir brauchen ja Auseinandersetzungen, wir brauchen Gespräche miteinander. Und wenn jemand da mitspielen will, für mich ist das ganz normal.
Christian Stöckel, ich habe gelesen, wenn Sie Abstand brauchen, da reisen Sie nach Indien. Was finden Sie dort?
Ja, das Leben hat Zufall gespielt. Also 1994 habe ich vom Goethe-Institut die Anfrage bekommen, ob ich Lust hätte, im Ausland zu inszenieren. Und es gibt da ein Theater in Südindien. Und ich könnte dort ein Shakespeare machen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, fahre ich mal hin, schaue ich es mir mal an. Und bin nach Indien gefahren und habe mich sofort in dieses Land verliebt. Und habe dann 3 Monate in Indien gelebt, habe mit 24 Schauspielern einen Sommernachtstraum gemacht. Bin mit diesem Sommernachtstraum auch nach Deutschland auf Gastspielreise gegangen. Und habe mich aber wirklich in dieses Land verliebt. Ich habe da mittlerweile einen ziemlich großen Freundeskreis. Ich weiß ganz genau, wo ich hinfahre. Ich fahre meistens nach Mysore in Südindien, treibe mich in Bangalore, in Trishur, unten in Kerala rum. Und ich mag dieses Land, mag diese Leute und fühle mich da zu Hause. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, dass man sagt, also ich fühle mich in Oberammergau zu Hause, ich fühle mich in München zu Hause, aber ich fühle mich auch in Indien zu Hause. Und irgendwie, immer wenn ich nach Indien fahre, das wäscht dir total den Kopf. Also du bist plötzlich irgendwie in einem anderen Kulturkreis, du bist mit anderen Menschen, mit anderen Problemen beschäftigt und das macht dich frei.
Ist da auch vielleicht dieser Kontrast zu Oberammergau gerade das, was so interessant ist?
Ja, es ist ganz, ganz lustig, dass man in Indien auch natürlich auf Traditionen trifft. Ich weiß noch, beim Sommernachtstraum, wir haben losgelegt mit der Szene, als am Anfang des Stücks Egeo seine Tochter Hermia von den Fürsten führt und sagt, sie will nicht den heiraten, den ich ausgesucht habe. Für uns war das irgendwie in Deutschland, wenn wir das Stück sehen, dann sagen wir, das Mädel hat recht. Natürlich, so, der Vater kann ja nicht aussuchen, wen sie heiraten will. In Indien war es plötzlich ganz anders. Also alle gaben dem Vater recht. Also das war einfach völlig andere Tradition und trotzdem ist es aber auch ein Umgang mit Traditionen, auf die du triffst und die triffst du irgendwie überall in der Welt und du triffst dann auch Leute, die sagen, also bestimmte Traditionen sind wunderbar und andere sind aber nicht wert, dass man sie erhält und das ist auch da ein Kampf und ich finde es oft gar nicht so einen großen für mich ist das irgendwie auch daheim.
Wenn wir auf die Tradition zurückkommen und vor allen Dingen nochmal auf die Tradition der Passionsspiele, sind Sie eigentlich selbstgläubig?
Das ist eine schwierige Frage. Irgendwie bin ich von der Geschichte fasziniert, irgendwie zieht mich auch die Figur Jesus total an. Ich glaube, ich bin nicht in jedem Punkt mit jedem Dogma, das die Kirche gefunden hat, einverstanden. Aber irgendwie zieht mich die Figur an und ich glaube, du kannst die Figur auch nur erzählen, wenn sie für dich wichtig ist und wenn man so das Gefühl hat, sie hat auch irgendwas mit deinem Leben zu tun, sie hat auch mit deiner Blick auf die Welt zu tun. Also ich würde mich schon als gläubig bezeichnen, aber schwer einordbar, wo mein Glaube da genau steckt.
Was interessiert Sie denn an der Figur Jesus?
Das ist ganz spannend, wenn man das jetzt zum vierten Mal macht. Ich weiß nur, wie ich 25 war und mich das erste Mal dran gemacht hat, den Text zu bearbeiten. Da wollte ich einen ganz jungen Revoluzzer vorne dran haben, der ja laut sein kann, der kräftig sein kann, der auch Wut entwickeln kann. Und das hat, glaube ich, was mit meinem eigenen Alter auch zu tun gehabt in der Zeit. Und dann wird man älter und plötzlich sieht man vor allem in den Evangelien ganz andere Texte auf. Plötzlich merkt man, dass jemand sagt, ihr werdet kein Geschrei hören auf den Straßen, ihr werdet mich nicht durch die Straßen laufen sehen, sondern ich habe plötzlich gemerkt, da geht es vielmehr um die Konsequenz, der durch seinen Glauben geht, wo er sagt, also ich nehme da wahnsinnig viel auf mich, auch wenn mich das am Ende das Leben kostet, auch wenn sie mich dafür umbringen. Und dann habe ich plötzlich einen ganz ruhigen Jesus-Darsteller genommen. Also und das Jesus-Bild verändert sich eigentlich mit deinem eigenen Leben immer wieder. Ich merke jetzt beim vierten Mal, plötzlich interessiert mich ganz stark der soziale Jesus, wo ich sage, den findest du im Johannes-Evangelium gar nicht, aber im Matthäus-Evangelium spürst irgendwie, dass der ständig an den Rändern der Gesellschaft war, dass der dort, wo Kranke waren, der wurde im Matthäus-Evangelium auch als Freund der Zöllner und Huren bezeichnet. Also er ist wirklich an den Rändern der Gesellschaft gewesen. Und das, ich spüre, das ist jetzt mein eigener Blick, dass ich sage, wir müssen wieder stärker an die Ränder der Gesellschaft schauen und plötzlich verändert sich das eigene Jesusbild wieder.
Woher kommt es, dass Sie sich jetzt stärker für die Ränder interessieren?
Ich glaube, das steckt in unserer Zeit drin. Ich habe mir, wie vor 2015 die ganze Flüchtlingsgeschichte losgegangen ist, habe ich mir gedacht, ich habe keine Zeit mehr, um das zu kümmern. Ich habe dann in München gemerkt, Albert Ostermeier kam dann zu mir und gesagt, Christian, wir müssen ein Stück darüber machen. Das ist total spannend, wie die Münchner alle losziehen, wie sie alle an dem Bahnhof, wie sie bepackt mit Geschenken die Leute begrüßen. Und dann habe ich gesagt, ja, bis wir das Stück geschrieben haben, bis du das fertig hast, hat sich der Wind wieder gedreht. ich glaube, das hält nicht lange an. Und so war es ja leider ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, dass ich Wahrsager bin, aber so war es ja leider ein bisschen. Und ich habe aber dann auch plötzlich gemerkt, ich habe keine Zeit für Flüchtlinge. Was soll das? Und trotzdem ist es mir passiert, dass mir welche zugelaufen sind. Und plötzlich waren sie da. Und ich war in einer Nabucco-Probe bei uns in Oberammergau. Ich habe gerade auf der Bühne geprobt. Bei mir waren die Türen offen und plötzlich saß also ein Junge aus Afghanistan da. Und dann bin ich hin und gesagt, wer bist denn du? Weil am dritten Tag in der Probe saß und hat er gesagt, konnte nicht Deutsch, hab bloß auf die Bühne gezeigt und hat gesagt, schön. Und dann ist es losgegangen mit dem und jetzt merke ich irgendwie so, plötzlich war ich im Flüchtlingseinrichtung, plötzlich habe ich mich um jemanden gekümmert, habe gesagt, dass dann plötzlich mehrere Jugendliche auf mich zukommen wollten, beim Theater dabei sein. Und ja, und ich merke irgendwie, wir müssen da an diese Ränder schauen, wir müssen da hinschauen und wir können uns da nicht drücken davor.
Irgendwie passt das ja auch wieder zu der Figur Jesus, der als Menschenfischer bezeichnet wird.
Ja. Ja, der wird als Menschenfischer bezeichnet, aber ich glaube, das ist so, ja, dass er auf die Menschen zugegangen ist. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wo er sagt, dass wir müssen uns den Sachen stellen und wir müssen uns da auf die Leute zubewegen und wir dürfen die am Rand nicht sitzen lassen.
Mein Gast heute Vormittag war Christian Stöckel, der seit über 30 Jahren Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele ist, die im nächsten Jahr dann auch wieder stattfinden. Sie inszenieren ja auch immer wieder an verschiedenen großen Theatern im In- und Ausland, zum Beispiel am Burgtheater in Wien oder am Staatsschauspiel in Zürich. Ist für Sie eigentlich ein Abschied von den Passionsspielen vorstellbar?
Nein, ganz ehrlich, aber es wird die Zeit kommen. Ich merke das wirklich so, dass ich, für mich ist das die größte Herausforderung, immer wieder die Jungen nachzuziehen. Ich muss natürlich auch Jungen nachziehen, die Regieassistenzen und solche Sachen machen und ich hoffe, es stößt mich auch irgendwann jemand raus, weil ich glaube, selber ist es recht schwierig, da zu gehen.
Das heißt, Sie denken aber im Augenblick schon über 2020 raus, so also in die nächste Zukunft, für die nächsten 10 Jahre.
Nee, da denke ich nicht. Also ich denke natürlich schon, ich werde auch nach den, ich baue gerade in München, also nicht ich, sondern die Stadt München baut gerade ein neues Volkstheater. Wir haben 2021 dann Eröffnung am neuen Volkstheater in München. Also ich habe Arbeit und ich werde auch in den Jahren danach in Oberammergau weitermachen. Aber das ist ja 10 Jahresabstände. Also da macht man sich am besten noch keine Gedanken, was in 10 Jahren dann passiert.
Ja, da kann natürlich viel passieren in der Zeit. Ja. Wir haben jetzt so viel über die Passionsspiele gesprochen, auch gesagt, nächstes Jahr ist es wieder soweit. Sollte man sich eigentlich jetzt schon um Karten kümmern?
Es gibt Karten und man sollte sich aber jetzt darum kümmern. Also wir haben ungefähr 75% der Karten verkauft und gibt aber noch für alle Vorstellungen welche.
Christian Stöckel, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die neue Saison im nächsten Jahr und natürlich auch für all die anderen Sachen, die Sie machen, unter anderem am Münchner Volkstheater. Vielen Dank für das Gespräch für heute Vormittag.
Bitte.